온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 591. Ihr hört zwei Beiträge. Markus Plate hat in El Salvador recherchiert, wie es Präsident Nayib Bukele gelingen konnte, zum zweiten Mal Präsident zu werden. Der in Kolumbien aktive Schweizer Bergbaukonzern Glencore hat den kolumbianischen Staat verklagt. Antje Fied geht der Frage nach, wie viel Spielraum Kolumbien eigentlich hat, um seine Umwelt- und Menschenrechtssituation zu verbessern, wenn sich Konzerne dem in den Weg stellen. Vorweg hört ihr eine Nota zu einem Treffen im Mai in Madrid, wo die Spitzen der extremen Rechten zusammenkamen. Initiiert von der spanischen Vox war auch der rechte argentinische Präsident Milei vor Ort. Das Treffen Viva 2024 war eine spektakulär inszenierte Machtdemonstration mit Tausenden von ZuschauerInnen kurz vor den Wahlen zum EU-Parlament. Eine spannende halbe Stunde wünscht wie immer das Onda-Info-Team. Und schon geht's los.
Onda-Info? Nachrichten.
Der argentinische Präsident Javier Milei hatte den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez und dessen Ehefrau Begoña Gómez beleidigt und damit eine diplomatische Krise zwischen beiden Ländern ausgelöst.
Am 19. Mai war Argentiniens rechter Präsident Milei bei einem Treffen in Madrid, auf dem sich die Spitzen der extremen Rechten aus Europa und anderen Teilen der Welt getroffen haben. Die Rechtsextremen kamen auf Einladung der spanischen Rechtsaußenpartei Vox und ihres Vorsitzenden Santiago Abascal. Das Treffen Viva 2024 war eine spektakulär inszenierte Machtdemonstration mit tausenden ZuschauerInnen kurz vor den Wahlen zum Europaparlament.
Para comenzar, quiero darle las gracias a los organizadores del Viva.
Es waren Köpfe von international vernetzten extremen Rechten vertreten, die auf einen Rechtsschwenk bei der EU-Parlamentswahl im Juni hoffen. Hier ein paar Namen. Marine Le Pen vom französischen Rassemblement National, André Ventura von der portugiesischen Chega und Morawiecki von der polnischen PiS. Mit dem chilenischen Rechtsaußenminister José Antonio Kast, dem israelischen Minister für Diaspora-Angelegenheiten Amichai Chikli und dem US-amerikanischen Ehepaar Schlapp. Der Ultrarechte Viktor Orban wünschte Fox per Videobotschaft aus Ungarn alles Gute. Die aus Italien zugeschaltete Meloni rief zur Einheit der Rechten in der EU auf.
Abrirle la puerta al socialismo es invitar a la muerte.
Als Starredner des Events heizte der rechte argentinische Präsident Milei die Stimmung 45 Minuten lang mit steilen Thesen an. Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit bezeichnete er als Attentat gegen die Freiheit und das Privateigentum. Er beschwor den Kulturkampf gegen das angebliche Krebsgeschwür des Sozialismus.
No hay caso de país en toda la historia de la humanidad que haya abrazado las ideas de la libertad, que no haya experimentado una explosión de crecimiento y prosperidad para todos. Por el contrario, el socialismo, siempre que se ha intentado, no solo en la Argentina, sino en el mundo entero, ha sido un fracaso en lo económico.
Die Partei Vox nutzte die Veranstaltung, um ihre Brückenfunktion zwischen der extremen Rechten in Europa und Lateinamerika, jener von ihnen als Iberosphäre bezeichneten Region, weiter zu festigen.
Am 22. Juni wird Javier Milei in Hamburg erwartet, um von der rechten libertären Hayek-Gesellschaft eine Medaille verliehen zu bekommen. Deshalb rufen soziale Initiativen wie das Netzwerk Gerechter Welthandel zu einem Anti-Milei-Monat auf. Sie planen Informationsveranstaltungen und Proteste und wollen auch ein Zeichen gegen erstarkende rechte Netzwerke setzen. Sie fordern von Bundeskanzler Scholz, sich nicht mit Milei zu treffen, wenn dieser nach Deutschland kommt.
Mehr Hintergrund zu der Brückenfunktion der Vox mit der extremen Rechten in Lateinamerika erklärt der Journalist Michael Ramos in einem Artikel auf npla.de.
Es wird das erste Mal sein, dass es eine Einheitspartei in einem vollständig demokratischen System gibt. Die gesamte Opposition ist pulverisiert.
Das, was sich nach der mahnenden Stimme eines Demokratieexperten anhört, ist Nayib Bukele, der Anfang Februar gerade wiedergewählte Präsident El Salvadors. Mit charmant bubenhaften Lächeln feiert er vor tausenden Anhängern seinen Sieg und die Pulverisierung jeglicher Opposition. Wenn es einen Grund für Bukeles enorme Popularität und sein Wiederwahlergebnis von schwindelerregenden 84% gibt, dann ist es die gefühlt stark verbesserte Sicherheitslage im Land. Über 2 Jahrzehnte lang fürchteten sich die Menschen in El Salvador vor der ausufernden Bandenkriminalität. Eine Zeit lang war das kleine mittelamerikanische Land das mit der weltweit höchsten Mordrate. Doch seit März 2022 haben El Salvadors Behörden unter den Befugnissen eines immer wieder verlängerten Ausnahmezustands rund 80.000 Menschen inhaftiert. Auch im Wahlkampf hatte Bukele erneut mit drastischen Worten Stimmung gegen die Gefangenen gemacht.
Es wird keine einzige Mahlzeit in den Gefängnissen geben. Mal sehen, wie lange die das aushalten. Ich schwöre bei Gott, dass es kein einziges Reiskorn geben wird. Es ist mir völlig egal, was die internationalen Organisationen sagen. Sollen sie doch die Bandenmitglieder mitnehmen.
Im letzten Jahr eröffnete Bukele sein Mega-Gefängnis, gebaut für 40.000 Gefangene. Drinnen spiegeln die Verhältnisse das wider, was Bukele von Verbrechern hält. In Fernsehaufnahmen ist zu sehen, dass die Gefangenen nichts mehr am Leib tragen als eine weiße Einheitsunterhose. Sie werden mit gebeugtem Kopf und dahinter verschränkten Händen durch die Gänge getrieben. In den Zellen gibt es oft keine Matratzen, dafür sind sie auch zu voll. Diese extremen Maßnahmen zusammen mit Bukeles martialischem Ton kommen bei vielen Menschen in El Salvador an. Bei Eduardo zum Beispiel, 51 Jahre alt und aus San Martín, einer bevölkerungsreichen Vorstadt im Osten der Hauptstadt San Salvador.
Es ist ein Segen. Ich habe viel Schlimmes gesehen. Schießereien, Morde, Raubüberfälle, Erpressungen. Wenn ich heute zum Markt in San Martín gehe, ist alles ruhig. Das macht einen riesigen Unterschied.
In der Tat kann man inzwischen auch spätabends in innenstadtnahen Vierteln San Salvadors zu Fuß nach Hause gehen. Doch seit Beginn des Ausnahmezustands mehren sich auch kritische Stimmen. Celia Medrano setzt sich seit Jahrzehnten für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ein. Nach dem Ende des Bürgerkriegs zwischen Militärdiktatur und FMLN-Guerilla Ende der 1990er Jahre hat sie am Aufbau der jungen salvadoranischen Demokratie mitgearbeitet. An die habe Bukele in den ersten 4 Amtsjahren die Axt angelegt, vor allem auch mit dem mittlerweile permanenten Ausnahmezustand.
Wir haben den Vizepräsidenten deutlich sagen hören, dass die demokratischen Institutionen und die Menschenrechtsbestimmungen außer Acht gelassen werden müssen, wenn man die Menschen vor Verbrechen schützen wolle. Es ist eine Farce zu behaupten, dass es notwendig ist, die Menschenrechte zu verletzen, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten. Eine Farce, auf die andere Regierungen auf der ganzen Welt seit Jahren zurückgreifen.
Freiheit, Freiheit, skandieren am 1. Mai erneut hunderte Familienangehörige. Gegen die Verhaftungswellen regt sich in El Salvador zunehmend Protest. Am Anfang waren diese Demonstrationen klein, die Angehörigen wirkten verschüchtert. Mittlerweile regieren Wut und der Mut der Verzweiflung. Im vergangenen Jahr war die Kundgebung am Unabhängigkeitstag am 15. September mit mindestens 30.000 Menschen der größte Protestmarsch seit vielen Jahren. Auch Juana Martínez de Pérez kämpft um ihren Enkel Elias Otoniel. Die 51-Jährige lebt in Los Llanitos, einem Armenviertel in den Außenbezirken von San Salvador. Juana sitzt mit ihrer Schwiegertochter Angelika auf einem alten Sofa unter dem Vordach mit Blick auf den Innenhof. Ihrer vierjährigen Enkelin Escarlett Nayarit bindet sie gerade zwei Zöpfe in die schwarzen langen Haare. Elias Otoniel fehlt, Angelikas Mann und Scarletts Vater. Ihn haben sie im Januar dieses Jahres abgeholt.
Als sie kamen, um ihn zu holen, hatte er einen freien Tag. Sie haben ihm Handschellen angelegt und ihn mitgenommen. Es gab keinen Haftbefehl, sie hatten nur ein Foto von meinem Sohn dabei. Elias ist ein arbeitsamer, sehr verantwortungsbewusster Mann, der seine Tochter und seine Frau liebt. Meine Enkelin sagt jedem, der sie fragt, wo denn ihr Papa ist, den haben sie abgeholt. Nachts weint sie und fragt, wann kommt denn Papa wieder?
Elias Otoniel habe nie etwas verbrochen. Er habe einen Job am Fließband in einer Schraubenfabrik, bringe das Geld nach Hause, um die Pacht für das Haus zu zahlen und um die Familie zu ernähren. Seit seiner Verhaftung weiß die Familie nichts von ihm, nur dass er im Gefängnis Isalco sitzt, über 2 Stunden vom Haus der Familie entfernt. Eine Anhörung soll es frühestens im nächsten Jahr geben. Das hat die Familie auch in große wirtschaftliche Schwierigkeiten gebracht.
Uno le deposita dinero en el penal.
Wir überweisen Geld an das Gefängnis und damit kann Elias im Gefängnisladen Lebensmittel kaufen. Dazu senden wir ihm ein Paket mit ein paar Hygieneartikeln und Kleidung. Aber oft reicht das Geld nicht. Er war es doch, der das Geld verdiente. Meine Schwiegertochter und ich müssen jetzt den ganzen Tag arbeiten und sehen, wer sich um die kleine Scarlett kümmert.
Dass Menschenrechtsorganisationen von 30-50% Unschuldigen in den Gefängnissen sprechen, hält Bukele für Propaganda derjenigen, die vor seiner Präsidentschaft gut von Korruption und Verbrechen gelebt haben und meint damit AnhängerInnen der pulverisierten Opposition. Bukele twittert, es seien doch wohl eher 10%. Das wären aber immer noch fast 10.000 junge Menschen, die als Unschuldige teils seit Monaten in überfüllten Gefängnissen hocken. Sie sind es, die den Preis für das wohlige Sicherheitsgefühl der salvadoranischen Bevölkerung zahlen und über deren Schicksal Bukele zu seinem erneuten Wahlsieg marschiert ist. Wie Elias Otoniel sind es vor allem Salvadorianer aus einkommensschwachen Schichten, aus den armen Vierteln des Landes, die oft selbst unter der Bandenkriminalität gelitten haben und die nun unschuldig im Gefängnis landen. Celia Medrano, die Menschenrechtsexpertin, sieht hier eine perfide Strategie Bukeles.
Die Bevölkerung hat das Gefühl, es gäbe mehr Sicherheit. Die Präsenz von Bandengruppen ist nicht mehr so sichtbar wie früher. Mit dem permanenten Ausnahmezustand werden in Wahrheit die Armut und die Armen kriminalisiert. Das ist kein Ausnahmezustand mehr, das ist ein Ausnahmeregime, ein permanentes Aussetzen von Menschenrechten. Auf der anderen Seite gibt es genügend Indizien dafür, dass diese kriminellen Strukturen staatliche Strukturen kooptiert haben und de facto mitregieren.
Schon diesen Verdacht zu äußern, ist nicht ungefährlich. Die Redaktion des Investigativmagazins El Faro, die diesen Vorwurf vor 4 Jahren zum ersten Mal erhob, arbeitet mittlerweile aus dem kostarikanischen Exil. Auch der Menschenrechtsanwalt Ovidio Mauricio ist sich sicher, dass Bukele den permanenten Ausnahmezustand und die Massenverhaftungen auch dafür nutze, um die verbliebene Opposition mundtot zu machen.
Der Ausnahmezustand wurde auf Bergbaugegner angewandt, auf Protestierende, auf Straßenverkäufer, um sie aus dem öffentlichen Raum zu vertreiben, selbst auf nach den Wahlen entlassene, nicht linientreue Behördenmitarbeiter. Der Staat wendet den permanenten Ausnahmezustand völlig willkürlich an.
Bukele installiere in El Salvador seit Jahren eine Diktatur. Laut Verfassung hätte er sich eigentlich für keine zweite Amtszeit bewerben dürfen. Bukeles Trick, 6 Monate vor den Wahlen trat er zurück. Jetzt kann er im Prinzip durchregieren. Durch die Besetzung von hohen Gerichten und der Oberstaatsanwaltschaft habe er sich schon vor Jahren die Justiz gefügig gemacht, sagt Mauricio. Durch den Ausnahmezustand könne er jeden Protest ersticken. Seine Propaganda verfängt trotzdem bei der Mehrheit der Menschen in El Salvador und auch bei Eduardo aus San Martín.
In San Martín kenne ich viele, die Bukele und den Ausnahmezustand ablehnen, die eben mit krummen Geschäften ihr Geld verdient haben. Das haben mir viele ins Gesicht gesagt. Da ist es natürlich klar, dass für sie Bukele ein Fluch ist.
Bislang gibt es wenige Anzeichen dafür, dass Bukeles Rückhalt bröckelt. Was könnte ihm also noch gefährlich werden in seiner zweiten und geht es nach ihm wohl nicht letzten Amtszeit? Mittlerweile sind auch Kinder von besser situierten Familien inhaftiert worden. Sollte sich die Mittelschicht abwenden, eine der wichtigsten Stützen des Millennial-Präsidenten, könnte das für Bukele zum Problem werden. Vor allem aber die Lebenshaltungskosten sind in den letzten 2 Jahren explodiert. Die Staatskassen sind dem Vernehmen nach leer, auch wenn die Regierung grundsätzlich keine Informationen zur Lage der Finanzen und zur Verwendung von Geldern herausgibt. Seit seinem erdrückenden Wahlsieg Anfang Februar sitzt Bukele jetzt aber erstmal fester im Sattel denn je.
Trotz des geplanten Kohleausstiegs der Bundesregierung erreichte im Jahr 2022 und 2023 fast 4-mal so viel Steinkohle den Hamburger Hafen wie im Vorjahr. Grund dafür waren die Sanktionen gegen Russland und die daraus entstandene Energiekrise für Deutschland. Die wichtigsten deutschen Importländer sind Indonesien, Kolumbien und Südafrika. Besonders Kolumbien rückte aufgrund der prekären Menschenrechtslage rund um den Bergbau in den Fokus der Öffentlichkeit. Nicht umsonst wird sie oft als Blutkohle bezeichnet. Vertreibung, Umleitung der Wasserquellen, gesundheitliche Auswirkungen für die dort lebenden Menschen sind nur einige Stichwörter. Aber auch in allen anderen Ländern hinterlässt der Bergbau Geisterstädte.
Im Frühjahr 2023 reiste Wirtschaftsminister Robert Habeck nach Kolumbien. Kurz darauf vereinbarte Deutschland mit Kolumbien eine Klima- und Energiepartnerschaft. Im Fokus stehen dabei erneuerbare Energien wie grüner Wasserstoff, was ebenfalls in der Bergbauregion im Norden Kolumbiens für Unternehmen interessant ist. Unterstützen will die Bundesregierung mit 200 Millionen Euro, eine Entwicklungszusammenarbeit ganz im Zeichen der Klimaziele. Doch wie sieht die Realität vor Ort aus? Und was ist, wenn Konzernklagen die Versuche, die Menschenrechts- und Umweltlage zu verbessern, massiv behindern?
Im Dezember 2023 reisten die 3 Aktivistinnen, Grayeles Pinto, Tatjana Cuenca und Carolina Matisse, aus der Bergbauregion La Guajira nach Deutschland, um auf die Situation im Norden Kolumbiens aufmerksam zu machen. In La Guajira betreibt der Schweizer Konzern Glencore die größte Kohlemine Lateinamerikas. Carolina von der Menschenrechtsorganisation CENEP.
Diese Tour hat das Ziel, öffentlich anzuprangern, was Glencore in unserem Land macht. Nach außen stellt sich Glencore als verantwortungsbewusst dar. Aber wir, die wir in den Gebieten sind, kennen die Probleme der Gemeinden und wissen, dass das nicht der Fall ist.
De facto ist die Region im Norden Kolumbiens in einigen Teilen nicht mehr bewohnbar. Es gibt kein Wasser, kaum Lebensmittel und die Feinstaubbelastung ist aufgrund des offenen Tagebaus extrem hoch. Die Krebsraten sind immens. Über 5000 Kinder starben bereits an den Folgen. Viele von ihnen sind verdurstet.
Grielis Pinto ist Sprecherin der afrokolumbianischen Gemeinde Chancleta, die vor 11 Jahren zwangsumgesiedelt wurde. Sie berichtet.
La situación actual en el departamento de La Guajira es bastante crítica, lamentable, ya que
die aktuelle Situation in La Guajira ist kritisch. Cerrejón Glencore hat immer wieder gegen Gesetze verstoßen, zum Beispiel beim Wasserzugang. Flüsse sind ausgetrocknet und die Gemeinden sind ohne Trinkwasser. Verletzt wurde auch das Recht auf vorherige Anhörung indigener Gemeinden.
Tatiana Cuenca von der Umweltorganisation Censat Agua Viva fügt dem hinzu.
Bisher sind 71 Quellen ausgetrocknet, die direkt an die Gemeinden angeschlossen waren. Das ist auf den Bergbau zurückzuführen. Zurzeit kämpfen wir für den Erhalt des Bruno-Flusses, ein sehr wichtiger Fluss, weil an ihn über 40 Gemeinden angeschlossen sind. Wir kämpfen dagegen, dass Glencore den Fluss umleitet, aber leider wurden hier schon Tatsachen geschaffen und es wurde bereits ein künstlicher Kanal errichtet. Der Schaden ist also eigentlich schon entstanden.
Glencore hatte 2021 wiederholt Klage gegen den kolumbianischen Staat eingelegt, der versucht hatte, die Erweiterung des Flusses auszusetzen. Eine Entscheidung steht noch aus. In der Vergangenheit sah sich der kolumbianische Staat mit horrenden Zahlungsaufforderungen im Rahmen von sogenannten Investitionsschutzabkommen konfrontiert. Eine Klage hat Glencore bereits gewonnen. Kolumbien musste 19 Millionen Dollar zahlen.
Und wir verteidigen den Kampf um den Bruno-Strom, aber leider übt Glencore Cerrejón auch sehr starken Druck auf internationaler Ebene aus, weil sie vor kurzem eine Klage im Fall des Bruno-Stroms in diesem internationalen Schiedsgerichtssystem eingereicht haben, das ein extrem ungleicher Mechanismus der Schiedsgerichtsbarkeit ist.
Fabian Flüß von der Organisation PowerShift erklärt, was es mit diesem sehr ungleichen Mechanismus Investitionsschutzgesetz auf sich hat.
Investorenschutz ist eine Art paralleles Rechtssystem, in dem international operierende Investoren Staaten verklagen können. Und zwar nur so rum, nicht andersrum. Staaten können da keine Investoren verklagen. Und diese Investoren können das machen, wenn sie denken, dass ihre Eigentumsrechte in irgendeiner Art und Weise verletzt werden. Das heißt, diese Schiedsgerichte stehen über den Staaten, aber auch über den staatlichen Rechtsinstitutionen wie Verfassungsgerichten und sind so eine Art Weltverfassungsgericht, eine Art World Supreme Court für Eigentumsrechte von Unternehmen.
Isola Agassi ist Sprecherin für Investitionspolitik für Allianz Süd, ein Kompetenzzentrum für internationale Zusammenarbeit und Entwicklungspolitik der Schweiz. Der Fall Glencore beschäftigt sie schon länger.
Sogar wenn diese Klage nicht durchgehen, das bedeutet, wenn die Firma nicht sie gewinnt, haben diese Klage dieses Effekt, die wir nennen Erfrierungseffekt, also Chilling-Effekt in Englisch. Das bedeutet, dass so die Regierungen, die Staaten Angst haben. Also manche Maßnahmen treffen sie nicht, weil sie davor Angst haben, dass ausländische Firmen gegen ihnen klagen.
Fabian Flüß erklärt, warum das so wirkungsvoll ist.
Das Besondere an diesem Schiedsverfahren ist, dass diese Verfahren oder diese Urteile sich weltweit umsetzen lassen. Wenn ein Investor ein Verfahren gewonnen hat und zum Beispiel der kolumbianische Staat zu einer hohen Entschädigungszahlung verurteilt wurde und sich weigert zu zahlen, dann kann der Investor mit dem Schiedsspruch vor Gerichte irgendwo anders in der Welt gehen und Vermögenswerte, die dem kolumbianischen Staat gehören oder zugeordnet werden können, einziehen lassen.
Isolde Agassi reiste für Allianz Süd im Mai 2023 mit einer internationalen Mission nach Kolumbien.
Also es war sehr beeindruckend zu sehen, wie die Guayú, diese indigene Gemeinschaft, die in der Guajira wohnt, ja, und sie sind diejenigen zusammen mit den Afros, die am meisten von den Aktivitäten der Kohlenminen betroffen sind. Und es war sehr beeindruckend zu sehen, wie sie sich dagegen wehren. Es ist so ungleichgewichtig. Also es gibt diese riesige Firma, diese Multis, und dann gibt es diese Gemeinschaften. Ja? Und was haben sie für Mittel? Also nicht viel, nicht viel. Sie sind zum Glück sind von NGOs national, international unterstützt. Aber ich meine, es ist wirklich wie ein David gegen Goliath-Kampf.
Die kolumbianische Regierung hatte Neuverhandlungen all ihrer Investitionsschutzabkommen angekündigt und wollte beim Abkommen mit der Schweiz anfangen. Diese Neuverhandlungen wurden bereits aufgenommen. Die internationale Mission, mit der auch Isolda in Kolumbien war, forderte insbesondere den Ausschluss von Investorenklagen beim internationalen Schiedsgericht. Tatjana berichtet.
Im Moment wird der kolumbianische Staat von Glencore verklagt, weil das Unternehmen seine Aktivitäten am Bruno-Strom nicht ausweiten durfte. Eine unserer Forderungen an Glencore ist, diese Klage zurückzuziehen. Denn damit wollen sie nur die kolumbianische Regierung unter Druck setzen, keine Entscheidungen zu treffen, um die Rechte auf Wasser und die Gesundheit der betroffenen Bevölkerung zu schützen. Es ist eine Art, die Souveränität unseres Landes zu untergraben.
Unter der Regierung Petro wurden erstmals 12 Verfassungsurteile zugunsten der lokalen Gemeinden erlassen, von denen jedoch keines vollumfänglich umgesetzt wurde. Zu groß ist die Angst vor astronomischen Entschädigungszahlungen, die der multinationale Konzern in einem Fall bereits gefordert hat.
Wir fragen Fabian Flüß, wie viel Handlungsspielraum haben die Staaten des globalen Südens eigentlich wirklich?
Was in aller Regel keinen Erfolg hat, ist, sich zum Beispiel auf seine menschenrechtlichen Verpflichtungen zu beziehen. Denn die spielen in solchen Investitionsschutzverträgen keine Rolle.
Investorklagen lähmen Fortschritte in Sachen Klimaschutzabkommen und Einhaltung von Menschenrechten zugunsten von Profiten. Der Ursprung dieser sogenannten bilateralen Investitionsabkommen, kurz BIT, führt uns in die 60er Jahre zurück. Sie sollten Investoren aus dem Norden schützen, sicherten den Fortbestand kolonialer Verhältnisse und garantierten multinationalen Konzernen ihre Profite auf Kosten des globalen Südens.
Und was wir gesehen haben, ist, dass eine Reihe von Ländern sich entschieden haben, aus diesem System ganz auszusteigen oder zumindest erhebliche Änderungen vorzunehmen, die ihre Möglichkeiten, Politik oder ihre eigenen politischen Ziele umzusetzen, besser schützt.
Brasilien hat Handelsabkommen mit Investitionsschutz nie unterschrieben und eine Reihe von lateinamerikanischen Ländern haben ihre Verträge aufgekündigt. So zum Beispiel Bolivien, Ecuador und Venezuela. Um nachhaltig die Einhaltung der Verfassung garantieren zu können, muss auch Kolumbien den Ausstieg aus diesen Verträgen schaffen.
Thank you.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.